Liebe Festgemeinde, Erntedankfest hat immer diese zwei Dimensionen. Zum einen Dankbarkeit für die Ernte, und ich denke, dass wir das dieses Jahr auch wieder in Deutschland sein können. Das Bundeslandwirtschaftsministerium hat gestern die Zahlen herausgegeben, wie viele Tonnen Getreide auch in diesem Jahr geerntet werden konnten. Es waren 42 Millionen Tonnen Getreide hier in Deutschland. Auf die Einwohnerzahl in Deutschland umgerechnet heißt das, auf jeden Einwohner, das heißt auch auf jeden von uns, kommt eine halbe Tonne Getreide, die geerntet wurde. Ich denke, das reicht zum Leben. Und das ist vielleicht auch interessant, das mal so ein bisschen wahrzunehmen. Wo ist eigentlich in unserem Land Fülle momentan und wo ist Mangel? Bei dem, was wir aus unserem eigenen Land sozusagen eruieren, was aus dem eigenen Land kommt, da ist Fülle vorhanden, wie zum Beispiel die Schätze unserer Erde. Da gibt es keinen Mangel, auch wenn die Ernte ein kleines bisschen weniger stark ausgefallen ist wegen der feuchten Witterung im Juli und August, aber es reicht für alle. Während in den Industrie- und Handelszweigen, wo wir uns die letzten Jahrzehnte stärker von Fernost abhängig gemacht haben, da regiert momentan eher der Mangel. Das kann jeder bestätigen, der in der Bauwirtschaft zu tun hat oder sich Wohnungen sucht und dadurch zwangsläufig auch mit diesem Thema konfrontiert ist. Mangel ohne Ende. Die Lieferfristen können alle nicht eingehalten werden. Die Bauwerke werden alle nicht zum richtigen Zeitpunkt fertig. Und es gibt Preissteigerungen von 30-40%. Ein weiterer Arbeitsbereich ist die Automobilindustrie. Vor kurzem musste ein Automobilwerk in Eisenach geschlossen werden, weil die Halbleiter nicht mehr geliefert werden konnten. Und wer hier in München in einem größeren Fahrradladen mal spazieren geht, um sich Ersatzteile für sein Fahrrad zu besorgen, der steht vor leeren Regalen, weil die Ersatzteile alle nicht geliefert werden können. Das nur so ganz nebenbei, einfach so zum Weiterdenken auch mal, wo erleben wir heute Fülle und wo erleben wir in Deutschland Mangel und was hat das vielleicht auch mit der Art des Wirtschaftens in den letzten Jahrzehnten in unserem Land zu tun. Das ist also so der eine Gesichtspunkt der Dankbarkeit. Dankbarkeit für das, was Gott uns in diesem Land immer wieder in Fülle und manchmal in Überfülle zur Verfügung stellt. Und das andere aber auch, das, was mir Gott anvertraut, das gibt er ja nicht nur für mich selber, sondern damit darf ich auch immer wuchern, damit darf ich Segen weitergeben. Und das wird ja am Erntedankfest auch dadurch deutlich, dass immer wieder auch weitergegeben wird von dem, was wir bekommen. In diesem Fall ja auch augenscheinlich durch die Erntedankgaben, durch die Erntegaben, auch durch eine Kollekte, die eingelegt wird. Und diese Gaben, die werden dann im Lauf dieser Woche von Menschen aus Leim und aus der Umgebung abgeholt, die bedürftig sind und die dankbar sind, so wie es ja auch die Münchner Tafel immer regelmäßig in München macht, die dann also dankbar sind, dass sie einfach zu essen haben und dadurch auch manchen Euro einsparen können. Also Dank für die Fülle und gleichzeitig mit den Gaben hinein investieren in andere Menschen. Dazu hat Paulus die Korinther damals ermutigt, und zwar für beide Sachen. Zum einen immer wieder auf die Größe, auf die Fülle Gottes zu schauen, indem er ja hier davon spricht, alle Gnade ist unter euch reichlich. Und dann kommt so ein typischer Paulus, alle Dinge, alle Zeit, volle Genüge. Das ist im Griechischen die Steigerungsformen ohne Ende. Das gibt es eigentlich nur bei ihm, ja, dass er so griechische Worte einfach, da ging dann also sozusagen der rhetorische Meister ging dann bei ihm durch. Ja, oder das Staunen über die Gnade Gottes war so groß, dass er dann Wortverbindungen erfunden hat, die es im klassischen Griechisch gar nicht gibt. Aber das ist Paulus, ja, und daraus hat er gelebt, ja, und das hat sein Leben durchzogen. Und das ist das eine, wozu er den Korinthern Mut macht, und dann zum anderen eben auch aus dieser Fülle zu nehmen. Und wir brauchen da kein schlechtes Gewissen zu haben. Und aber gleichzeitig aus dieser Fülle heraus in andere Menschen hinein zu investieren. Das war damals hauptsächlich in dieser Situation die Gemeinde in Jerusalem, denen es nicht so gut ging, die Stadt auf dem Berge, die hatte wahrscheinlich Missernten gehabt und die Christen in dieser Gemeinde haben gehungert, während Korinth offensichtlich, Hafenstadt, günstiges Klima, aus der Fülle leben konnte. Und dadurch hat Paulus Mut gemacht, bitte gebt ab, gebt den Segen, den Gott euch gegeben hat, schenkt den auch bitte weiter an die judenchristliche Gemeinde in Jerusalem. Und damit hat Paulus aber nicht nur das Materielle gemeint. Und das ist mir in der Vorbereitung nicht in besonderer Weise wichtig geworden. Es geht nicht nur darum, jetzt einen Geldschein zu geben, irgendwo im materiellen Bereich was weiterzugeben, sondern es ging um viel mehr. Und das wird in diesem Kapitel 9 an verschiedenen Stellen noch deutlicher als in unserem Predigtabschnitt. Es ging darum, dass nämlich eine geistliche Verbundenheit dadurch sichtbar gewesen ist zwischen christlichen Gemeinden, die damals in diesem weit gestreuten römischen Reich ja unterwegs waren und die nicht so diese modernen Kommunikationsfähigkeiten hatten wie wir heute. Für uns ist das alles kein Problem. Wir brauchen nur per Handy oder WhatsApp oder über den Computer oder über Livestream in einem Gottesdienst Kontakte zu haben mit ganz vielen, die völlig woanders wohnen, die jetzt im Fichtelgebirge sitzen oder noch an ganz anderen Orten. Das war damals ja nicht möglich. Die haben in ihrer Stadt gelebt und dann war die nächste vielleicht 50 Kilometer weg, die nächste christliche Gemeinde und Jerusalem war ohnehin ganz weit weg. Auf der anderen Seite des Mittelmeers von Korinth aus gesehen. Und in dieser Situation jetzt etwas abzugeben, das hat für die Christen in Jerusalem eine viel tiefere Bedeutung gehabt als nur der materielle Wert, den sie bekommen haben. Das hat nämlich den Christen in Jerusalem gezeigt, da ganz weit weg, in Griechenland, in Achaia, da gibt's Christen, die kümmern sich um uns, denen ist unsere Situation nicht egal, die beten für uns, die denken immer wieder an uns. Also hinein investieren in Beziehungen. Das war das, was damals die Christen in Rom so, in diesem römischen Reich so attraktiv gemacht hat. Dass hier diese Beziehungen, Glaubensbeziehungen gelebt wurden durch den Heiligen Geist, diese christlichen Gemeinden, ja, fast weltweit miteinander verbunden wurden. Und dieser Punkt ist mir in diesem Fall jetzt groß geworden. Gerade heute am Erntedankfest und am Tag der Deutschen Einheit, hineininvestieren in Beziehungen, da aus der Fülle des Reichtums des lebendigen Gottes zu leben, der uns ja als Gemeinschaftswesen geschaffen hat und nicht nur, dass wir alleine durch diese Welt gehen und der sich freut, wenn durch diese Fülle der Gnade Gottes Beziehungen entstehen, die teilweise noch nach 3 Jahrzehnten ein Stück weit wenigstens lebendig sind. Und in der Rückschau jetzt auch auf meinen Dienst und auf die privaten Jahre sind mir da ein paar Beispiele gekommen, wo ich das jetzt erlebt habe. Das ist jetzt aus meiner Welt, ich weiß. Vielleicht habt ihr noch ganz andere Erfahrungen, aber ich kann jetzt momentan jetzt halt hauptsächlich mal aus meinem Leben reden. Ich bitte dafür um Verständnis auch. Wo habe ich das erlebt, dass Beziehungen mein Leben reich gemacht haben? Das erste Beispiel im privaten Bereich hat was mit diesem Ball zu tun. Es hätte ursprünglich eigentlich auch was anderes sein können. Ich muss mir das eigentlich halten? Ah ja, so. Entschuldigung. So geht es manchen, wenn sie ein hebräisches Blatt anschauen. Die fragen sich auch immer, warum muss ich das eigentlich halten? Mir geht es auch so, aber in anderen Bereichen. Also dieses Blatt hier, es hätte auch so sein können. Denn das war meinen Eltern wirklich wichtig in Schweinfurt, weil sie ja wussten, wir waren nur zu dritt und sie wollten eigentlich, dass dieser kleine Heinz Günther, dass der irgendwie Kontakt mit anderen hatte. Und dadurch haben sie mich in der Grundschule in Schweinfurt in einen Kinderchor hineingeschickt, der sich so am Nachmittag getroffen hat. Und da bin ich dann hingegangen und habe offensichtlich laut und kräftig gesungen, mitgesungen. Das soll jetzt keine Drohung sein, aber damals war das leider nicht ganz so lustig, denn eines Tages ist die Chorleiterin nämlich zu meinen Eltern gekommen, hat einen Hausbesuch gemacht und hat meine Eltern gebeten, mich aus dem Chor rauszunehmen, weil ich ja offensichtlich mit meinem lauten und fröhlichen Singen die anderen Kinder durcheinander gebracht haben soll. Ich kann mich da nicht mehr so ganz daran erinnern, aber so hat es die Chorleiterin gesagt. Die Folge war, dass die Stimme verstummte. Und das nicht nur beim Singen. Der Notenschlüssel war abgebrochen. Dieser abgebrochene Notenschlüssel hat in kein musikalisches Schlüsselloch mehr hineingepasst. Meine Karriere als begnadeter Sänger in einem Gottesdienst musste ich in der Schublade begraben, so wie dieses Notenblatt. Aber es blieb ja immerhin noch die Möglichkeit des Sports. Und das war dann der zweite Versuch, den meine Eltern gestartet haben. Am Anfang war der Ball noch ein bisschen kleiner. Da habe ich mich dann ein bisschen mit dran versucht. Später ist dieser Ball ein bisschen gewachsen. Und in dieser Zeit, und das war in allen drei Orten, wo ich als Pfarrer tätig war, habe ich in allen drei Orten dieselben Sportart gemacht und in Vereinen gespielt. Und da habe ich dann doch wirklich auch für mich als Person ganz viel lernen können. Nämlich Ausdauer. Weil so ein Spiel, so ein Tennisspiel, das geht nicht immer so ganz schnell zu Ende. Das ist der Unterschied zum Fußball. Beim Fußball, da pfeift der Schiedsrichter ab, wenn die Zeit vorbei ist, egal, ob die noch gerne weiterspielen wollen oder nicht, egal, ob das unentschieden steht oder wie auch immer. Wenn der Schiedsrichter abpfeift, ist zu Ende. Und das ist bei Tennis eben anders. Bei Tennis gibt es kein Unentschieden. Bei Tennis wird so lange gespielt, bis einer der Sieger ist. Und so können sich solche Spiele manchmal auch ein bisschen so 2 Stunden hinziehen oder vielleicht noch ein bisschen länger. Ein Ehepaar hier aus unserer Gemeinde hat es ja jetzt vor kurzem erst in Hartmannshofen miterlebt, wie das so ist, wenn da so ein Pfarrer so auch um die letzten Punkte noch kämpft und wenn es dann im dritten Satz in den Champions Tiebreak reingeht, da muss man manchmal schon ein bisschen Geduld haben. So ganz nebenbei bemerkt, es hat sich auch ein bisschen auf die Gottesdienstlänge in Paul Gerhardt abgefärbt, aber das ist nur so eine Nebenbemerkung. Aber ansonsten habe ich eigentlich wirklich lernen können, dass man ganz viele Chancen im Leben neu bekommt. Und das ist wirklich was Faszinierendes am Tennisspielen. Wenn man so eine Stunde lang trainiert, man hat mindestens 150, 180 Ballkontakte. Und wenn ich mal einen Ball versäble, also einfach in die Landschaft reinsense oder wohin auch immer, dann ich habe 5 Sekunden später schon wieder eine neue Möglichkeit, diesen Fehler auszubüchsen, neu anzufangen. Und das hat mich wirklich geprägt über diese ganzen Jahre hinweg. Nicht so sehr an dem negativen Ergebnis stehen zu bleiben und auch mal Niederlagen zu akzeptieren. Es gibt immer Menschen, die besser sind als ich, das ist überhaupt kein Problem. Und das zu akzeptieren, dass es das ist und dass davon die Welt nicht untergeht und dass auch mein Wert als Mensch davon nicht abhängt, ob ich gewinne oder verliere. Und dass ich immer noch eine neue Chance bekomme. Und das gilt bis heute. Das ist das Wunderbare am Tennis. Alle 5 Jahre kommen wir in eine neue Altersstufe. Ich habe bei Herrn 40 angefangen. Inzwischen bin ich bei Herrn 65. Und wenn es noch ein paar Jahre weitergeht, dann werde ich vielleicht irgendwann in Herrn 70 mal landen. Und es kann durchaus sein, nachdem ich ja mehr Richtung Nordosten ziehe, dass ich dann irgendwann mal in Oberfranken wieder auf Tenniskameraden treffe, mit denen ich vor 25 Jahren bei den Herrn 40 auch schon mal gespielt habe. Und das sind solche Beziehungseffekte, die dabei wirklich zu sehen und zu entdecken sind und die das Leben aber wirklich wertvoll machen. Letzter Punkt zum Thema Tennis. Was ich da noch gelernt habe, ist, dass Fair Play, das wird ja immer so groß propagiert, dass Fair Play etwas ganz Wichtiges ist fürs Leben und dass die Leute auf Dauer gesehen besser mit dem Leben zurechtkommen, die wirklich in fairer Weise auch mit Mitspielern umgehen, auch wenn es manchmal schwerfällt. Und das muss ich wirklich gestehen, das fällt manchmal schwer zu akzeptieren, dass der Ball gerade noch auf der Linie war und eben nicht ins Aus gegangen ist. Und man zählt ja selber im Amateursport, bei den Profis gibt es ja Schiedsrichter, aber die haben wir ja nicht. Es zählt jeder auf seiner Seite. Das heißt, so ein Tennisspiel lebt ganz stark vom Vertrauen darauf, dass der andere ehrlich ist. Und ich kann nicht behaupten, dass ich das immer war. Manchmal habe ich schon ein bisschen schief hingeschaut und habe den Ball ausgegeben. Aber ich habe dann doch wirklich gemerkt, ich habe manchmal auch ein schlechtes Gewissen gehabt, ich habe dann wirklich gemerkt, der Fair Play spielt, kommt im Leben besser zurecht. Weil auf Dauer gesehen zahlt sich Fairness immer aus. Allein durch Vertrauen, das andere Menschen zu einem haben können. Das war so der erste Bereich, der mir wichtig geworden ist, wo Beziehungen einfach im Laufe der Jahre und Jahrzehnte auch doch eine große Rolle gespielt haben, die mich auch entscheidend positiv auch für den Dienst als Pfarrer in einer christlichen Gemeinde geprägt haben. Der zweite Bereich ist vielleicht weniger bekannt. Das hat so mit der eigenen Familiengeschichte zu tun. Ich bin in einer Zeit geboren worden, da hat der Krieg durchaus noch eine Rolle gespielt oder die Nachwirkungen des Krieges, auch wenn ich das selber natürlich nicht live erlebt habe. Aber mein Vater und auch der jüngere Bruder von ihm, also mein Patenonkel, waren beide aktiv als Soldaten im Zweiten Weltkrieg. Und das können manche vielleicht auch aus Erzählungen durchaus noch bestätigen, wie das war, wenn auch mal so das Gespräch auf dieses Thema gekommen ist. Das war schon nicht so ganz einfach. Und dann ist es ja auch im Geschichts- und im Sozialunterricht, dann in der Schule mal dran gekommen. Ja, was hatte das mit mir und meiner Familie eigentlich zu tun? In dem Fall kann ich sagen, erfreulicherweise hat mein Patenonkel ein Buch geschrieben über seine Erfahrungen als Soldat im Zweiten Weltkrieg. Das hat er 40 Jahre danach geschrieben oder 45 Jahre danach, als er den inneren Abstand dazu hatte, bis zur letzten Stunde der U-Boot-Krieg. Er hatte sich 1943 als 17-Jähriger, der war noch nicht mal 18, freiwillig zur Wehrmacht gemeldet, zur U-Boot-Kriegsmarine. Hat dann die ganze Zeit miterlebt, die Schulungen, dann 2 Jahre lang auf See unterwegs gewesen, das ganze Desaster, was dann da passiert ist. Aber dann auch, wie es kurz nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges da weiterging. Und er beschönigt es nicht, das ist kein Buch, da wird nichts heroisiert, sondern er beschreibt es ganz nüchtern, auch die Abgründe, auch das, wo er selber hineingeschaut hat, die Fehler, die er selber gemacht hat und wie sie schon bald gemerkt haben, diese Begeisterung, die sie als Jugendliche hatten, dass es alles zerflogen und zerstoben ist, dass sie eigentlich betrogen waren. Aber für mich persönlich war in diesem Buch eigentlich das Wertvollste der Schluss, weil das ganz viel mit Beziehungen zu tun hat. Und zwar auch mit Beziehungen zu Menschen, mit denen man eigentlich vorher gar keinen Kontakt hatte. Er war immer noch im U-Boot, als am 8. Mai 1945 der Krieg ja offiziell zu Ende ging. Er war für fast alle zu Ende, aber noch nicht für die U-Boot-Fahrer, die auf der See ja noch unterwegs gewesen sind. Und die waren mit ihrem U-Boot auf der irischen See, und zwar unter Wasser unterwegs. Und er schildert dann diese letzten 3 Tage, wie das so für sie war, so als da die Befehle immer reinkamen, dann von deutscher Seite und dann von englischer Seite auch, und wie sie den Befehl hatten aufzutauchen und dann wieder ein englisches Flugzeug über den Kreis und ein englischer Zerstörer kam, der sie in Empfang genommen hat, und sie mussten dann die Munition da ins Wasser werfen. Ja, und dann war die Frage, wie ging es weiter? Es war dann der 11. Mai, also 3 Tage schon nach dem offiziellen Schluss dieses Zweiten Weltkrieges, und für sie war immer noch nicht das Ende da. Und er beschreibt dann in diesem Buch, wie das für ihn als junger Mensch damals doch sehr bewegend war, war 20 Jahre alt, wie das für ihn als junger Mensch sehr bewegend war, als dann dieser britische Zerstörer nur 100 Meter von dem deutschen U-Boot entfernt war. Und dann er selber als U-Boot-Mitarbeiter auf diesem deutschen U-Boot, die den Auftrag bekam, die Reichskriegsflagge einzurollen, damit dann da die britische gehisst werden konnte. Das war seine Aufgabe gewesen. Und das Ganze aber in einem militärischen Zeremoniell stattgefunden hat. Und als er als Deutscher diese Reichskriegsflagge eingerollt hat, haben auf der anderen Seite, auf dem Zerstörer, die britischen Offiziere salutiert. Das ist ein Beispiel, mit dem können vielleicht manche jetzt von uns nichts anfangen. Kann ich auch verstehen. Aber für ihn selber war dieses Zeichen, dass die Sieger den Verlierern gegenüber immer noch eine Ehrerbietung zeigen und sie nicht wie den letzten Dreck behandeln. Für ihn war das etwas sehr Eindrückliches gewesen. Und mit dieser Episode endet dieses Buch eigentlich ein Hoffnungszeichen, dass es eben nach dem Zweiten Weltkrieg in einer anderen Weise weitergehen konnte und dass die Beziehungen auch zwischen früheren Feinden in einer anderen Weise gestaltet werden konnten. Und meine Eltern haben das in Schweinfurt in einer ähnlichen Weise erlebt. Da waren nach dem Zweiten Weltkrieg amerikanische Soldaten stationiert. Meine Eltern haben 1949 geheiratet, und damals ist dann so bei den deutschen Familien ein Aufruf gestartet worden, dass Deutsche am Heiligen Abend, also ganz bewusst an einem christlichen Fest, amerikanische Soldaten einladen können, die da ja als Jungspunde mit 18 und 19 irgendwo in Schweinfurt in der Kaserne waren, tausende von Kilometern von ihren eigentlichen Herkunftsfamilien ja entfernt waren. Und sie haben sich dann gemeldet und haben gesagt, ja, die waren ja damals zu zweit in ihrer Wohnung, ja, wir können gern so einen Amerikaner mal am Heiligen Abend zu Besuch einladen. Und dann so etwa vor 70 Jahren stand dann tatsächlich einer vor der Türe. Und meine Mutter hat dann später mal erzählt, als sie die Türe aufgemacht hat, ist sie schier in Ohnmacht gefallen. Vor der Tür stand nämlich ein Schwarzer. Und es war offensichtlich der erste Schwarze, damals hat man ja noch die Leute noch anders betituliert, es war offensichtlich der erste Schwarze, den sie irgendwie live erlebt hat. Ja. Aber der Schreck war nur kurze Zeit, sie haben ihn eingeladen. Und das Interessante war, und das habe ich dann später auch noch live erlebt in Schweinfurt, dass durch diese Begegnung eine Beziehung entstanden ist, die noch nach Jahrzehnten auch Bestand gehalten hat. Als dieser Amerikaner wieder nach Amerika zurück ist, Familie gegründet hat und ihm eine Tochter geboren wurde, hat er die Tochter nach dem Namen meiner Mutter genannt. Als Dankeschön dafür, dass sie damals ihre Wohnung geöffnet haben. Und er kam dann auch mal später, hat eine Europareise gemacht und dann kam er nach Schweinfurt und hat uns besucht, da habe ich ihn dann auch erlebt. Und das war für mich so eindrücklich, weil ich dadurch gewusst habe, Schwarze gehören zu Amerika dazu, das habe ich ja live gesehen. Und zum anderen hatte ich einen Bezug zu Englisch. Und das nicht nur über den Schulunterricht. Und das ist ja immer gut, wenn man Sprachen lernt und praktiziert, dass man irgendwo einen Ansatzpunkt hat fürs normale Leben. Beziehungen, die sich auch in der großen Politik im Kleinen abspielen können und die das Kleine wertvoll machen und die einen vielleicht auch mal ein bisschen differenzierter große politische Bewegungen beurteilen, sofern man es überhaupt kann, verstehen lernen lässt. Und deswegen bin ich dankbar, dass auch hier in Leim jetzt auch im November wieder an zwei Stellen in einer sehr differenzierten Weise daran erinnert wird, so wie das auch in Straubing der Fall gewesen ist. Auf der einen Seite am 9. November, da war in Straubing immer am Pulverturm eine Veranstaltung und da wird am Leimer Anger eine Veranstaltung sein vom Bezirksausschuss, wo an die ermordeten Juden gedacht wird und wo Namen verlesen werden und wo dann auch ein Psalm auf Hebräisch gelesen wird. Und ein paar Tage später in der Ruschheimer Straße am Feldkreuz vor dem Volkstrauertag wird auch da wieder an die Grauen gedacht, aber auch daran, dass es nach dem Krieg in einer anderen Weise weitergehen durfte und dass wir schon seit über 75 Jahren jetzt hier mitten in Europa in Frieden und Freiheit leben können, was ja nicht selbstverständlich ist. Beziehungen, die im Großen da sind, die aber das Leben im Kleinen wertvoll machen. Das Dritte aus der eigenen Geschichte. Das haben ja einige miterlebt. Wer den Gemeindebrief diese zwei Seiten gelesen hat, der weiß ja besser über mein Leben Bescheid als ich selber. Aber das ist ja auch kein Problem. Ich lerne gerne noch von eurer Meinung zu unserem Leben dazu. Das kann mir jeder gerne sagen nachher. Also wer das gelesen hat, der weiß ja, dass diese deutsch-deutsche Geschichte eine ganz große Rolle in unserem Leben gespielt hat. Und letztendlich war das auch der Katalysator überhaupt für die Eheschließung. Ohne die hätte ich meine Frau auch nie kennengelernt. Und das war für mich schon wirklich, als einer, der in Schweinfurt wohlbehütet aufgewachsen ist, das war für mich schon wirklich eine entscheidende Horizonterweiterung, dass wir ab 1980 etwa im Rahmen des damaligen kleinen Grenzverkehrs nach Thüringen gefahren sind, also damalige DDR, und dort ganz bewusst der Christen besucht haben. In Bad Blankenburg, in Rudolstadt, das waren so meine Ziele. Von meiner Frau war es mehr Pößneck und Oburg und Steinbrücken, wo dann die Verwandtschaft von ihr gelebt hat. Und das war für mich wirklich eine neue Welt. Es war dieselbe Sprache, es war dasselbe Land, aber es war eine ganz andere geschichtliche Prägung in den letzten Jahren, Jahrzehnten damals ja passierte. Und auch für Christen. Ich habe dadurch erst mal gelernt, es ist nicht selbstverständlich, dass ich als Christ in Frieden und Freiheit meinen Glauben praktizieren kann. Die sind ja nicht ganz aktiv verfolgt worden, aber mussten ja doch Einschränkungen auf sich nehmen. Und viele der Cousinen und Cousins meiner Frau, die in Thüringen aufgewachsen sind, die haben ganz bewusst die Jugendweihe verweigert und haben sich ganz bewusst nur konfirmieren lassen, mit der Konsequenz, dass sie halt nicht studieren konnten. Und das habe ich da aber einmal aktiv erlebt auch, was das heißt, dass christlicher Glaube manchmal auch was kosten kann, dass das nicht so selbstverständlich ist. Und dann noch, dass Menschen wirklich für eine Kleinigkeit von Herzen dankbar sein können. Wenn wir denen mal so ein Päckchen Kaffee mitgebracht haben oder mal ein paar Bananen, die nicht aus Kuba stammten, sondern aus irgendeinem anderen nicht sozialistischen Land, was da für eine Freude vorhanden war. Ich muss mich jetzt wirklich hier ein bisschen zurücknehmen, dass ich jetzt hier nicht so viele Geschichten erzähle, aber das war wirklich anrührend für mich. Ich habe da Dimensionen erlebt, die waren völlig neu für mich. Die Dankbarkeit für Kleinigkeiten. Und deswegen war es eigentlich für uns auch gar keine Frage, dass wir gesagt haben, standesamtlich heiraten wir im Landkreis Kassel, wo die Eltern von meiner Frau ein Haus hatten, aber kirchlich fahren wir in die DDR 1984. Und das haben wir dann auch gemacht, alles eingepackt, sind Brautkleid, sind bei Eisenach über die damalige innerdeutsche Grenze gefahren und haben dann, der Grenzbeamte hat natürlich gefragt, was wir mit dem Brautkleid im Kofferraum vorhaben. Und als wir ihm wahrheitsgemäß, man muss ja immer wahrheitsgemäß antworten, wir haben gesagt, wir fahren zu einer kirchlichen Trauung nach Thüringen. Dann hat er etwas verdutzt geschaut, aber es hat ja der Wahrheit entsprochen. Und so haben wir es auch gemacht und haben dann dort kirchlich geheiratet. Und ich bin jetzt noch von Herzen dankbar, auch manche dieser Verwandten von damals schauen jetzt zu, dass wir in Oburg vom Haus der Großmutter, dass wir da gemeinsam durch den Ort gezogen sind in die evangelische Kirche und dort einen fantastischen Traugottesdienst erlebten, der alles von den Verwandten in Thüringen musikalisch gestaltet wurde. Herzlichen Dank jetzt immer noch im Nachhinein. Im Laufe der Jahre sind dann die Kontakte noch ein bisschen nicht mehr ganz so intensiv geworden, aber mich hat es jetzt gefreut, dass jetzt gerade in den letzten Tagen mehrere Grußkarten hier reingetrudelt sind in die Matuni-Straße aus Thüringen und aus Sachsen. Und die haben alle unisono geschrieben, ach, sie freuen sich so sehr, dass ich nach Adorf ins sächsische Vogtland ziehe, weil dann ja die Kontakte wieder intensiver sein können. Die Lebensgeschichte geht weiter. Das, was Gott einmal angesetzt hat an Beziehungen, es läuft manchmal ein kleines bisschen weniger, aber dann blüht es wieder auf. Gott schreibt Geschichte durch Beziehungen und wir können da nur staunend dastehen und Gott von Herzen danken. Wir hören jetzt ein paar Takte Musik und dann gibt es noch einen Nachschlag zum Thema Gemeindearbeit. Thank you. Ja, wie habe ich Beziehungen in der Gemeindearbeit erlebt? Könnte man natürlich ganz viel sagen, auch von Bogen Grün erzählen, aber da gibt es ein Ehepaar, die werden das nachher vielleicht beim Grußwort noch machen. Für mich hat das jetzt die letzten Jahre ganz stark mit einer bestimmten Sprache zu tun gehabt. Da habe ich die Buchstaben nochmal mitgebracht. Dieses Plakat war am Freitag auch in einer großen Münchner Zeitung zu sehen, weil da eine Journalistin da war, die so einen kleinen Bericht darüber geschrieben hat. Und für mich war das Geniale an diesen 22 Buchstaben, dass es ja gar nicht so sehr um das Lernen von Sprache ging. Das habe ich am Anfang auch nicht so ganz überrissen, sondern das ist mir auch erst im Laufe der Jahre zugewachsen. Sondern was hier noch viel stärker ist, dass durch das Lernen von Hebräisch eine Netzwerkarbeit entstanden ist. Dass dann Menschen zusammengefunden haben, die haben sich vorher überhaupt nicht gekannt. Und das ist das Beglückende eigentlich bis heute, dass hier Gott durch diese Sprache Herzen verbindet. Da kommen dann Freikirchler, da sind Katholiken da, wir hatten auch schon Juden, die ein bisschen Hebräisch gelernt haben und dann wir als evangelisch-lutherische. Und wir lernen voneinander. Das ist auch nicht so, dass ich hier was weitergebe und die anderen sind die Empfänger, sondern es ist ein Geben und Nehmen. Wir sind gemeinsam auf einem Lernweg mit dem Ziel, die Bibel besser zu verstehen. Und sowas ist wirklich beglückend, wenn man das so sieht und wenn man sieht, wie erwachsene Menschen eine Sprache lernen, sich wieder neu in diese bestimmte Art des Denkens hineinfinden. Und wir haben ja auch Leute, die aus dem Ausland hier nach Paul Gerhard gekommen sind, die auch durch diese Sprache wieder einen Zugang zu ihrer eigenen Heimatsprache bekommen. Ich habe da einen Iraner mal gehabt, der war so glücklich, dass er durch Hebräisch einen völlig neuen Zugang zu seiner Sprache als Farsi bekommen hat. Er hat vorher das immer nur muslimisch gesehen, aber er hat dann plötzlich gemerkt, diese Worte kann man ja auch vom christlichen Geist erfüllen und dann bekommen sie einen völlig anderen Klang. Also das sind Phänomene, die kann man mit der Logik her kaum erschließen. Ich kann ja nur Mut machen, sich darauf einzulassen, dass es so eine riesengroße Netzwerkarbeit ist, dass dann Christen zusammenfinden, dass über Ländergrenzen hinweg Verbundenheit entsteht, auch durch die Verbundenheit mit Israel und auch mit hier in Paul Gerhard erfreulicherweise ja mit den messianischen Juden. Und wenn ich vorhin richtig gesehen habe, ist auch der Igor Swiderski hier als Pastor der messianisch-jüdischen Gemeinde in München. Das sind so wirklich beglückende Erfahrungen, die mich auch durch manche Durststrecken hindurchgetragen haben. Und als die Vakanzzeit war Ende 2016 für 6 Monate, da habe ich schon mit mir gerungen, ob ich überhaupt noch die Zeit habe, diese Kurse weiterzuführen, weil es halt in der Vakanzvertretung ja auch immer ein bisschen mehr zu tun gibt. Aber ich hatte innerlich einfach den Eindruck, es ist gut, dass ich es weitermache und im Nachhinein kann ich sehen, es war auch gut. Gott hat mich da durchgetragen, hat mich geistlich erfrischt und mir immer wieder neue Perspektiven, neuen Mut gegeben, auch weiterzumachen und Perspektiven auch für die Zukunft zu entwickeln, auch im Rahmen dieser Gemeindearbeit. Und es bringt auch ein bisschen Frucht. Also man kann ja wirklich, Ernte ist ja auch, kann man ja in ganz verschiedener Weise verstehen. Noch 2 kleine Beispiele wirklich vom letzten Sonntag. Ich habe zum einen am letzten Sonntag dieses Bild geschenkt bekommen von einem Mitarbeiter hier aus der Gemeinde. Das sind 3 Männer zu sehen auf diesem Bild. Der eine Mann ist der Mitarbeiter, der mir dieses Bild geschenkt hat. Der andere ist ein anderer Mitarbeiter aus dieser Gemeinde. Und in der Mitte steht ein Chinese aus der Volksrepublik China, Christ. Und wir sind zu dritt auf diesem Bild und umarmen uns herzlich. Und dann ist jetzt die spannende Frage, wo ist dieses Bild aufgenommen? Nicht auf unserer Kirchenwiese hier, sondern in Qumran. Wo man mal die Ausgrabungen dieser Qumran-Gemeinschaft 1948 oder ab 1948 das wieder entdeckt hat, diese alten Schriftrollen, die schon zur Zeit Jesu gegeben hat. Und wo dann diese Community, diese Gemeinschaft ausgegraben wurde, die so viel Licht auch auf die Zeit um Jesus herum legt. Da ist dieses Bild 2019 entstanden, anlässlich der Laubhüttenfestreise. Da haben wir als Paul Gerhard Reisegruppe eine Gruppe von Chinesen aus der Volksrepublik China getroffen, die da ausreisen durften nach Israel zum Laubhüttenfest und die dort einen Tanz gemacht haben, mitten in den Ruinen von Qumran, einen Anbetungstanz mit Flaggen. Und eine unserer ältesten Teilnehmerinnen, die da 80 war, die war da so begeistert, die ist da sofort zu diesen Chinesen hingesteuert und hat da voller Begeisterung mit diesen Chinesen getanzt. Das war ein Bild, das war genial. Beziehungen, Völkerverständigung, die vielleicht intensiver ist als manche Resolution, die von der UNO verabschiedet wird, weil es gelebt wird, weil es von Herzen kommt, weil es der Heilige Geist schenkt. Und das ist das Wunderbare daran, dass ich sowas erleben darf, dass auch ich jetzt sowas erleben durfte, dass ich da Teilnehmer bin, dass ich beschenkt bin, dass ich so von Herzen dafür danken kann. Flipchart ist grüßen. Wer ab und zu den Gottesdienst besucht, weiß, meine besondere Freundin und so, das ist schon klar. Aber das war auch von letzter Woche jetzt hier. Da hat der Alexander Schöttl organisiert, dass da so Gemeindegruppen so Glückwünsche auf so ein Papier draufschreiben. Das war Jugendgottesdienst, Samstagabend. Da haben dann so die jungen Leute, vielen Dank, so einfach Glückwünsche geschrieben. Und was ich interessant fand, manche Namen sind auf Hebräisch geschrieben. Ich finde das genial. Und auch dieser Glückwunsch unten, dieses Jevarecha Adonai v'yishmerecha, was wir am Ende dann auch hören werden, der Herr segne dich und behüte dich, was auf dem Gemeindebrief ja auch vorne draufsteht, steht hier auch auf Hebräisch. Und ich denke mir, das ist ja generationsübergreifend. Genauso ist ja diese Sprache gedacht. Das Lob Gottes verbindet die Generationen in einer christlichen Gemeinde. Beziehungen, fantastisch. Und mit dieser Zukunftsperspektive, und das ist dann das Letzte jetzt, jetzt hüte ich noch ein Geheimnis, von dem bisher noch keiner was weiß. Mit dieser Perspektive darf ich dankbar diesen Apfel auf den Altar zurücklegen. Das ist jetzt kein ganz normaler Apfel, also ein Bio natürlich, aber das ist einer der letzten Adamsäpfel, die es noch gibt. Einer der wenigen Äpfel, die Adam damals noch bei der Flucht aus der Vertreibung aus dem Garten Eden mitnehmen konnte. Und seitdem wird dieser Adamsapfel immer von Generation zu Generation weitergegeben. Behütet. Besonders an Leuten, denen Gott so geistliche Netzwerkarbeit aufs Herz gelegt hat. Und deswegen bin ich so von Herzen dankbar, dass mir dieser Adamsapfel vor etwa 10 Jahren von einem lieben geistlichen Freund in Straubing überreicht wurde, der mir damit Mut gemacht hat, mit einem Hebräischkurs in der Forensikklinik in Lerchenheide anzufangen. Und das war der Beginn der Hebräischkurse. Alles andere war eine Folge davon, dass ich mit einem forensisch-psychiatrischen Patienten in einem Einzelunterricht alle 14 Tage Hebräisch anfangen konnte. Und es hat einen Schneeballeffekt erzeugt. Beziehungen aufgrund der hebräischen Sprache. Das ist mein Wunsch, dass es weitergehen möge in Paul Gerhard, dass Beziehungen gelebt werden, geistliche Netzwerke geflochten werden. Der Chor macht es ja schon seit Jahrzehnten. Über Theater kann man es machen, über Kunst, über Sport, über Naturwissenschaft und Technik. So viele Möglichkeiten, Beziehungsnetzwerke aufzubauen. Und das ist ja auch das, was die Landeskirche fördert, Profil und Konzentration, was ja in manchem schon seit einigen Jahren gelebt wird auch. Die Gemeinde bleibt dann lebendig, wenn sie diese Netzwerke pflegt, in der Verantwortung vor Gott und immer wieder dankbar ist für alles, was Gott in diesen Netzwerken zueinander führt. Gottes Segen weiterhin. Amen.